In unserer dritten Einheit beschäftigen wir uns mit dem Wesen und mit der Strategie Satans und mit unserem Widerstand gegen Satan. Das hat zunächst mal mit dem Buch Hiob direkt nicht viel zu tun, aber indirekt natürlich doch sehr viel. Denn in diesem Buch geht es ja um diese hintergründige, weltgeschichtliche Wette. Und in diesem Buch geht es ja um ein äußerst merkwürdiges Verhalten Gottes gegenüber Satan. So hätte kein Mensch sich seinem größten Widersacher gegenüber verhalten, wie sich Gott gegenüber Satan verhält. Wir kriegen aber gerade dadurch und damit tiefe Einblicke in das Wesen Satans. Und die möchte ich aufgreifen und die möchte ich auch anhand anderer biblischer Einsichten erweitern und uns einmal in dieser Einheit so ein kleines Gesamtbild entwickeln. Wir glauben ja nicht an Satan, aber wir glauben doch, dass es ihn gibt und dass er sein übles Spiel bis heute versucht. Ich steige ein mit der Grundfrage des Hiob-Buchs, so wie ich sie auch schon am Anfang formuliert habe. Gibt es eigentlich eine wahre Frömmigkeit auf dieser Welt? Gibt es einen wahren Glauben? Gibt es eine wahre Liebe? Oder gibt es das nicht? Das ist die Grundfrage, die sich durch jede Zeile des Hiob-Buchs hindurch bewegt. Wir haben jetzt in den ersten zwei Einheiten kennengelernt, Hiobs Glaube und Hiobs Liebe und können feststellen, ja, es gibt es. Es gibt es. Es gibt einen wahren Glauben und es gibt eine wahre Liebe. Unverfälscht, rein, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Hiob hat es uns vorgelebt. Und was Hiob uns vorgelebt hat, ist durch Christus für uns auch möglich, zugänglich. Ob wir das immer auch so erleben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass es möglich ist, das wissen wir aus der Bergpredigt. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das wissen wir schließlich auch aus den apostolischen Ermahnungen. Das ist also unser erstes Zwischenfazit. So ein Menschsein ist möglich. Und jeder Christ wird innerlich jubilieren, wenn er diese Botschaft hört. Und er wird sich sehnen danach, ja, dass sein Glaube und seine Liebe rein wird, fest wird, stabil wird. So, nun aber die Kehrseite der Medaille. Satan kann diese Tatsache nicht stehen lassen. Er kann sie nicht stehen lassen und er will sie nicht stehen lassen. Dass es wirklich reine Liebe und reinen Glauben gibt in dieser Welt. Und dass Menschen wirklich zur Ebenbildlichkeit finden, das passt nicht in das Konzept Satans hinein. Er hat ein ganz anderes Wesen und aus dem anderen Wesen kommt eine ganz andere Optik. So ist das. Ja, wenn einer ein dunkles Wesen hat, Finsternisse im Herzen trägt, dann erscheint ihm alles finster. Dann kann er die Helligkeit gar nicht richtig deuten und verstehen. Dann ist ihm alles verdächtig. Ja, vielleicht kennen wir solche Menschen, die alles hinterfragen, die kritisch bis zum geht nicht mehr sind. Die auch hinter der Liebe, die man ihnen entgegenbringt, schon wieder irgendeinen Anschlag befürchten. Die alles nur negativ sehen und negativ deuten. Die brauchen natürlich ganz besonders unsere Liebe, solche Menschen. Denn wenn man ihre Biografie sich näher anguckt, dann sind oft tiefe Enttäuschungen und Verletzungen die Ursache. Aber so ist das. Wie einer im Herzen gewickelt ist, gestimmt ist, so sieht er die Welt. Und so deutet er andere Menschen und ihr Verhalten. Und im extremen Sinn ist das bei Satan so. Er ist der verkörperte Eigennutz Und deswegen sieht er alles in seiner eigenen Optik. Wo Satan regiert und wo er die Herzen der Menschen lenkt, dort kann man Gottes Wesen nicht erkennen. Da entsteht immer nur ein Zerrbild von Gott. Wenn ein Mensch ja, in der Dunkelheit Satans befangen ist, dann kann er Gott nicht verstehen. Dann kann man ihm bezeugen, wie man will und was man will. Er hat keine Antenne, keine Optik. Er sieht immer nur ein Zerrbild. Und das ist die Not. Wie soll ich einem Menschen Gottes Liebe klar machen, wenn er in seinem Herzen noch in Finsternis steckt? Und dann kommt es eben zu diesen Infragestellungen des Evangeliums und zu den Infragestellungen Gottes. Warum hat es Gott überhaupt nötig, seinen Sohn sterben zu lassen? Das ist so eine Frage, die aus der eigenen Finsternis heraus formuliert wird. Wenn Gott wirklich allmächtig ist, wenn er so ein Gott der Liebe ist, ja, dann kann er doch den Menschen die Sünden vergeben, dann muss er doch nicht seinen Sohn so elend am Kreuz verbluten lassen. So sagen das Feministinnen heute. Neulich habe ich einen Artikel gelesen mit einer feministischen Theologin, die hat erklärt, für mich hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Ja, also das kommt dann eben aus der eigenen Beschränktheit des Wesens. Aber man muss gar nicht hier in diese extremen theologischen Auffassungen hineingehen. Also gucken wir den Islam an, gucken wir das Judentum an. Da fehlt ja überall ein Verständnis für das Wesen Gottes, für die Dreieinigkeit, für die Sohnschaft Christi. Ein frommer Jude hält immer seine Ohren zu, wenn ich beginne, ja, mit ihm über den Sohn Gottes zu reden. Das ist für ihn die blanke Gotteslästerung und ein frommer Muslim genauso. Und Sie wissen ja, dass der Koran tatsächlich auch das Jesusbild, so wie wir es aus der Bibel kennen, total verändert hat und total verfälscht. Da ist Jesus eben nicht am Kreuz gestorben, sondern da ist ein anderer an seiner Statt. Denn ein Prophet Gottes, der kann doch nicht leiden und sterben. Das passt gar nicht in das Gottesbild und in das Menschenbild hinein. Also so liegt auf der ganzen Welt eine Finsternis, die es den Menschen erschwert und oft eben auch unmöglich macht, das Evangelium zu verstehen und richtig zu deuten. Es ist wirklich so, wie es im 2. Korintherbrief Kapitel 4 heißt, der Fürst dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet. Ja, sie können das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen. 2. Korinther 4, Vers 4. Ja, und aus dieser Überzeugung, aus dieser Optik heraus, ist sich Satan auch ganz sicher, dass er die Dinge richtig sieht und dass er die Menschen richtig sieht und dass er Gott richtig versteht. Ich glaube, dass Satan eine große Hochachtung vor Gott hat und dass er sagt, du hast eine edle Absicht, das will ich dir gern zugestehen, nicht wahr? Du willst die Menschen erneuern, aber ich kann dir glattweg sagen, dieses Konzept, das würde nie gelingen. Schau dir doch an, wie die Menschen geworden sind. Wie schnell sie verführbar sind. Und Satan weiß ja, wie schnell sie verführbar sind. Er hat sie ja ziemlich schnell eingewickelt gehabt. Und aus dieser Selbstsicherheit kommt dann diese Idee, Gott eine Wette anzubieten. Und Gott willigt ein. Das ist unerhört. Das ist absolut unerhört, ja, dass Gott sich sozusagen auf die Ebene dieser Infragestellung durch Satan begibt. Gott willigt ein. Satan sagt, der Hiob ist nicht anders als alle anderen. Und wenn er jetzt so fromm ist und so demütig und so gottesfürchtig und das Böse meidet und die Gebote alle erfüllt, dann ist das ja nur zu verständlich. Bei so einem dicken Segen, wie du ihn da ihm spendest, da würde jeder das machen. Aber nimm ihm alles weg, dann wirst du sehen, er ist genauso wie alle anderen. Und Gott sagt, nein, er ist anders. Er ist anders. Er ist wirklich fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig. Und er meidet das Böse. So, und jetzt beginnt ein göttliches Drama. Jetzt müssen Sie sich in Gottes Wesen hineinversetzen. Gottes Wesen ist Liebe, das wissen wir aus dem 1. Johannesbrief. Und Liebe manipuliert nicht. Liebe vergewaltigt nicht. Es wäre Gott ein leichtes gewesen, Hiob vorzubereiten. Ja? Hiob auszustatten mit besonderen göttlichen Kräften, die ihn sozusagen immun machen gegenüber all dem Leiden. Das macht Gott nicht. Das macht Gott nicht. Er hat auch Jesus nicht immunisiert gegen das Leiden. Das haben in früheren Jahrhunderten immer wieder christliche Theologen gedacht, dass Jesus als Gottessohn doch nicht leiden kann im vollen, furchtbaren, menschlichen Sinn. Ja, so hat man sich immer wieder so sein eigenes Jesusbild geschaffen. Aber Jesus hat voll und ganz gelitten und Hiob hat voll und ganz gelitten. Gottes Liebe kann eben nicht manipulieren, kann nicht vergewaltigen. Gottes Liebe hat nur sich selbst. Gott vertraut der Liebe, die er investiert hat in Hiob und hofft, er hofft, dass Hiob durchhält. Er hofft, dass Hiob durchhält. Ja, wie eine Blume, die viel Sonne getankt hat und viel Wasser und jetzt in Regen, Wind und Sturm und Sonnenbrand und was weiß ich nicht, Dürre hineingebracht wird. Gott hat nur seine Liebe, er vertraut darauf. Man könnte natürlich sagen, naja, er ist doch allwissend, der weiß doch, dass Hiob durchhält. Das sind ganz gefährliche Gedanken. Das sind philosophische Gedanken über Gott. Ja, die Allmacht und die Allwissenheit sind gefährliche Gedanken. Sie stimmen zwar, aber sie verfälschen das wahre Gottesbild. Das wahre Gottesbild ist Liebe. Ist Liebe. Ja? Und die Liebe steht über der Allmacht und über der Allwissenheit. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. In seiner Allmacht kann Gott natürlich sehr vieles. Er hätte auch Jesus vom Kreuz sehr schnell runterholen können. Hat aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Gott verzichtet auf seine Allmacht. Das muss man sich eben klar machen. Zugunsten der Liebe. Und wer nur an einen allmächtigen Gott glaubt, ja, der hat Gott überhaupt noch nicht begriffen. Im Islam glauben sie auch an einen allmächtigen Allah. Aber das ist nicht das Wesen des Charakters. Das charakterliche Wesen, der Kern Gottes ist die Liebe. Es gibt ja liebe, hochgeschätzte Brüder und Schwestern, die davon ausgehen, dass Gott natürlich alle Bösen und einschließlich auch des Teufels noch in den Himmel holt. Aufgrund der Überzeugung, nicht wahr, dass Gott doch allmächtig ist und dass Gott das kann. Ich bin da sehr zurückhaltend, ob das wirklich so stimmt. Denn die Liebe Gottes kann keinen Menschen vergewaltigen. Und wenn ein Mensch sich der Vergebung Gottes entzieht, dann hat Gott keine Chance, ja, ihm diese Vergebung zu geben. Er kann den Menschen rütteln und schütteln, er kann ihm Beine stellen, das kann er. Und das macht er ja auch, massenweise. Ja? Aber er wartet auf die freie Zustimmung. Er wartet auf das Ja des Menschen. Weil er den Menschen liebt und schätzt und weil er ihn so hoch gebaut hat. Er ist ja wenig niedriger als Gott, heißt es im Psalm 8. Das ist ein toller Psalm. Wenig niedriger als Gott. Natürlich, wenn Gott für 5 Minuten den Himmel öffnete, für 5 Minuten den Himmel öffnete und den Menschen Einblicke gäbe in seine Majestät, da würden 6,5 Milliarden Menschen auf den Knien liegen. Aber Gott verzichtet darauf. Das hat er nicht nötig. Er vergewaltigt nicht. Ja? Er protzt nicht mit seiner Macht. Er geht den Weg der Liebe. Und er wartet darauf, dass die Liebe ankommt, ja, und dass die Liebe sich beim Menschen, ja, einnistet. So also geht Gott auf diese Wette ein, weil er darauf vertraut, dass die Liebe, die er in Hiob investiert hat, dem Hiob helfen wird, durchzuhalten. Gott vertraut auf die Kraft seiner Liebe. So, das sind natürlich böhmische Dörfer für den Teufel. Hier begegnen sich tatsächlich 2 völlig verschiedene Welten. Lassen Sie uns einmal ein bisschen nachdenken über die Person Satans. Er ist ein Himmelswesen, zweifellos. Es gibt einen Thronstaat Gottes, das wissen wir aus der Johannes-Offenbarung vom Propheten Hesekiel. Die haben so kleine Einblicke geschenkt bekommen in die Wirklichkeit des Himmels, der Wohnstätte Gottes. Und zu diesen Himmelswesen gehört auch Satan. Und er ist ein Verkläger der Frommen. Sacharja 3, Vers 1. Offenbarung 12, Vers 10. Er verklagt die Frommen und findet an ihnen am laufenden Band Haare in der Suppe. Das dürfte ihm auch gar nicht so schwer fallen. Und so durchstreift er in dieser negativen Absicht, die Frommen zu verklagen, die Erde. Hiob 1, Vers 7. Er durchstreift die Erde. Das ist natürlich ein Bildwort, das wir richtig verstehen müssen. Denn er ist ja ein Geistwesen, der keine Beine braucht in unserem Sinn, sondern der über Zeit und über Raum steht. Das heißt, er ist überall gleichzeitig da. Wir dürfen nicht unser raumzeitliches Denken auf göttliche, auf die Verhältnisse der unsichtbaren Welt anwenden. Das geht nicht. Ja, im Himmel gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und wenn wir aus der Zeit aussteigen mit unserem letzten Atemzug, dann treten wir nicht in eine unendlich verlängerte Zeit ein, sondern da treten wir in eine völlig andere Wirklichkeit ein. In die Wirklichkeit der Ewigkeit und der Herrlichkeit Gottes. Und es gibt da viele schlimme, falsche Spekulationen, ja, die alle herrühren davon, dass man die irdischen Verhältnisse auf den Himmel zu übertragen versucht. Nein, wir treten, wenn wir aus dieser Welt, aus dieser Wirklichkeit aussteigen, in eine andere Wirklichkeit ein und da herrschen eben ganz andere Gesetze. Ja, und er klagt die Frommen nicht nur an, sondern er versucht sie zu Fall zu bringen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, das sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8. Und was er an Adam und Eva so meisterhaft geschafft hat, ja, das ist seine Strategie bis heute geblieben. Wir werden uns dann gleich nochmal diese Strategie des Sündenfalls noch einmal näher vor Augen führen. Er hält der gefallenen Menschheit die Augen zu, das habe ich schon gesagt, 2. Korinther 4, 4. Und er versucht ihr, das Wort Gottes wieder wegzunehmen, dort wo es ausgestreut ist. Lukas 8, 11. Denn vor Etwas hat er Respekt, und das ist das Wort Gottes. Da zittert der Teufel. Deswegen hat ja auch Jesus das Wort Gottes zitiert. Und der Teufel war ja so raffiniert, auch das Wort Gottes zu zitieren. Aber natürlich in falscher Absicht und auch im falschen Verständnis. Aber Jesus hat ihm das Wort Gottes entgegengehalten. Und da hat der Teufel dann doch Respekt. Da hat er Respekt. Ja, ich möchte auch gleich noch ein paar Gedanken weitergeben zum Verhältnis von Gott und Satan. Das ist ja für viele auch ein Anstoß, ja, dass Gott überhaupt das Böse ja, duldet, beziehungsweise ja, mit dem Bösen seine Pläne verfolgt. Aber ist das wirklich so schwer zu begreifen? Wenn Gott Liebe ist und er die Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen hat und er auch eine ganze unsichtbare Welt von Engeln zu seinen dienstbaren Geistern erschaffen hat und ihnen allen, den Engeln und den Menschen, ein Stück Anteil, nicht wahr, an seinem eigenen göttlichen Wesen verleiht, ist es da wirklich so schwer vorstellbar, dass er ihnen, also den Menschen und den Engeln, damit auch die Möglichkeit einräumt, ja, sich gegen ihn zu entscheiden. Das gehört eigentlich zur Liebe dazu. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann lasse ich ihm auch die Freiheit, dass er sich gegen mich entscheidet. Dann versuche ich ihn nicht zu manipulieren, durch Überzeugungskräfte und durch Geschenke und so weiter. Weil wie viele Eltern manipulieren ihre Kinder, ja, und versuchen sich sozusagen einzukaufen. Ja. Hab da so manche Erfahrungen gemacht in den Ehegesprächen, wie auch alt gewordene Eltern immer noch Besitzansprüche geltend machen auf ihre Kinder. Das ist alles schlimm. Also wir sind bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gott und Satan. Die echte Liebe lässt die Entscheidungsfreiheit. Sie leidet natürlich sehr, das ist ganz klar, wenn einer andere Wege geht. Wenn er die Liebe nicht annimmt oder wenn er sie boykottiert oder wenn er falsche Schlüsse aus dieser Liebe zieht. Da leidet die Liebe immer. Aber sie hat die Kraft, ihn dann auch wirklich freizugeben. Sie hat die Kraft, ihn freizugeben. Das ist das Wesen der Liebe. Und so hat Gott die Kraft, Satan freizugeben und ihm sozusagen seine schlimmen Pläne, seine schlimmen Absichten zu erlauben. Er hat die Größe, könnte man auch sagen. Gott hat die Größe, Satan, diesen Engelsfürsten, als einen Opponenten zu ertragen, stehen zu lassen. Ihm sogar Zugang zu seinem Thron zu gewähren. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Zugang zu seinem Thron. Also wir würden menschlich ganz anders reagieren. Ganz anders reagieren. Unseren schlimmsten Feind, den würden wir aber sehr schnell rausschmeißen. Ja, und Gott öffnet ihm die Tür. Da ist Gott tatsächlich ganz anders. Und wer die Johannes-Offenbarung kennt, der weiß, wie das Drama weitergeht. Ja. Dass eines Tages dann doch im Zuge der letzten Bedrängniszeit Satan vom Erzengel Michael, Michael ist ja der für Israel eingesetzte Erzengel, dass also Satan von diesem Erzengel Michael aus dem Thronstaat Gottes entfernt wird. Und Jesus sieht das prophetisch voraus. Lukas 10, Vers 18, ich sah Satan vom Himmel fallen, nicht wahr? Da denken viele, dass er damals schon vom Himmel gefallen ist. So ist es nicht. Das ist prophetische Sicht. Er wird aus dem Himmel, das heißt aus dem Thronstaat Gottes, entfernt werden. Aber dann geht das Drama ja noch weiter. Dann entfaltet er hier auf Erden in dieser letzten Bedrängnisphase die da über Israel verhängt ist. Noch eine satanische Wirksamkeit und will dann natürlich Gottes Pläne endgültig zu Fall bringen. Was sind Gottes Pläne? Gottes Pläne, ich muss jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs dazwischen schalten, bestehen ja darin, dass er die Menschheit segnen will durch ein Volk, durch Israel. Das ist seit Sinai, seit Abraham, seit der großen Abrahamsverheißung, 1. Mose 12, 1 bis 3, sein Ziel. Er segnet die Menschen durch das Volk Israel. Ja, dass wir hier sitzen, verdanken wir Segnungen, die wir empfangen von Israel, dass wir die Bibel haben. Das sind ja Juden, die das geschrieben haben. Das muss uns ja immer wieder neu mal klar sein und klar werden. Und weil sich das Volk Israel aufgrund ganz merkwürdiger Entwicklungen und Verhaltensweisen diesem Ziel Gottes immer wieder verweigert, nämlich ein Priester und Königs, ein Segensvolk für die Welt zu sein, für die Menschheit, hat Gott nun seinen Plan in der Weise geändert, dass er die Menschen, dass er die Völkerwelt durch den Heiligen Geist segnet. Ja, so ist die Kirche entstanden. Also die Kirche aus den Heiden. Und natürlich auch wieder ausgelöst durch einen Juden, durch Paulus, den er extra in die Heidenwelt schickt. Aber diese Phase geht zu Ende, wenn Christus wiederkommt. Ja, dann ist die Zeit der Heiden erfüllt, so heißt es in Lukas 21. Dann kommt Christus wieder und dann geht das Drama noch weiter. Das Drama zwischen Gott und Satan. Dann wird Satan nämlich nicht vernichtet, wie man es wirklich erwarten könnte. Der falsche Christus wird vernichtet und der falsche Prophet wird vernichtet, aber Satan bleibt am Leben. Das ist das Interessante. Er wird nur gebunden für 1000 Jahre. Also mit seinem schärfsten Widersacher hat Gott die unendlichste Geduld. Gibt ihm nochmal 1000 Jahre sozusagen Gelegenheit, über alles nachzudenken. Und nach 1000 Jahren wird er freigelassen und dann entpuppt sich die Wahrheit, dass er eben auch, dass er wirklich nichts gelernt hat, auch nach den 1000 Jahren. Weiterhin gegen Israel opponiert. Ja. Satan ist in allererster Linie interessiert, dass Israel kaputt geht. Warum? Weil Gott durch Israel die Menschheit segnen will. Gott will ja die Menschen zur Ebenbildlichkeit führen, das haben wir ja nun schon mehrmals besprochen. Und dazu hat er eben das Volk Israel auserkoren. Und Satan weiß das natürlich. Wenn er denkt, wenn er Israel hat, dann hat er den Plan Gottes kaputt gemacht. Und deswegen also dieses permanente gegen Israel ankämpfen. Ja, das muss man wissen, wenn man den Antisemitismus oder besser gesagt den Antijudaismus der Weltvölker verstehen will. Das sind nicht nur vordergründige Dinge, sondern das sind hintergründige, von Satan ausgelöste Verhaltensmuster, weil Satan den Welt- und den Heilsplan Gottes zerstören will. Und dann nach 1000 Jahren, dann wird er vernichtet. Dann ist dieses Drama zu Ende.
Wieso? Und
das dauert dann nochmal 1000 Jahre. Natürlich, das steht Johannes Offenbarung. Lesen Sie mal nach. Johannes Offenbarung 20, Johannes Offenbarung 21, 22, das ist dann der allerletzte Ausblick. Da ist dann Satan vernichtet. Und was wird dann geschehen? Dann kommt Gottes Plan zum Zuge. Dann wird ein neues Volk Israel da sein und dann werden die Völker auf einer neuen Erde von Israel gesegnet. Dann ist Israel am Ziel angekommen, dann ist Israel Priester und Königsvolk für die Welt geworden. Also das sind ganz tolle Heilsperspektiven, die Gott uns hier in seinem Wort schenkt. Und die musste ich mal eben einblenden, damit ich Ihnen zeigen kann, wie dieses Drama dann weitergeht und zu Ende kommt. Aber im Moment ist es noch so, dass Satan Zugang hat zum Thronstaat Gottes und dass er sein, ja, sein furchtbares Wesen weiterhin versucht umzusetzen und zur Geltung zu bringen. So, wir wollen uns jetzt nochmal mit dem Wesen Satans ein bisschen beschäftigen. Da gibt es doch einige ganz klare biblische Aussagen, die uns hier ein Bild vermitteln. Er ist der Fürst dieser Welt. Das heißt, er ist auf Herrschen, auf Beherrschen getrimmt. Und deswegen ist alle Herrschsucht bei Menschen ein Stück satanisch inspiriert. Er ist zweitens der Mörder von Anfang an. Das heißt, ja, er lebt aus dem Hass, er lebt aus dem Vernichtungswillen. Und insofern ist auch jeder menschliche Hass, jede menschliche Regung, die dem anderen an den Kragen will, im tiefsten von ihm inspiriert. Er ist drittens der Vater der Lüge. Er deutet die Wirklichkeit falsch. Und dadurch entsteht natürlich überall dort, wo sein Einflussbereich vorhanden ist, in der gefallenen Menschheit eine Fehldeutung der Wirklichkeit. Eine Fehldeutung der Wirklichkeit. Er ist viertens ein fried- und ruheloser Geist. Er ist selbst in der Unruhe. Ist ja ganz klar, wenn man Gott nicht mehr hat, ist man unruhig. Dann hat man eine tiefe Friedlosigkeit und die überträgt dann natürlich auf alle Menschen, die unter seinem Herrschaftsgebiet stehen. Deswegen ist der Mensch, sage ich mal, der gefallene Mensch, ein unruhiger Geist. Ein unruhiger Geist, der durch die ganze Welt zieht und alles Mögliche ausprobiert und immer unruhig bleibt. So ist der Mensch. Kain war der Erste. Unruhig und unstet sollst du sein. Und diese Unruhe, die wird eben nur durch Christus behoben. Und er ist fünftens ein unsauberer Geist. Unsauber in dem Sinne, dass er eben Gott nicht annimmt und anerkennt und insofern zum Inspirator wird für allen Götzendienst, den es in dieser Welt gibt. Und schließlich und letztlich ist er natürlich der große Feind und Widersacher Gottes und produziert am laufenden Band atheistische Gesinnung, eine gottablehnende Gesinnung. Atheismus ist eigentlich gar kein so schönes Wort, denn Atheismus heißt ja Gottlosigkeit. Aber wer ist denn schon gottlos? Jeder hat doch seine Götter. Ja. Woran du dein Herz hängst, das ist doch dein Gott. Deswegen sollten wir auch da vorsichtig sein im Begriff Atheismus und atheistisch. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Ich möchte aber noch einmal unterstreichen, dass Satan kein Gegengott ist. Wir Christen haben kein dualistisches Weltbild. In dem Sinne, dass hier Gott und hier Satan als zwei Ebenbürtige miteinander kämpfen. So haben sich das manche Religionen vorgestellt. Satan ist und bleibt ein Geschöpf und kein Gott. Und das ist unsere große Beruhigung auch. Er ist immer an der langen Leine Gottes. Ein Wörtlein kann ihn fällen, hat Luther uns hinterlassen. Ein Gott würde nicht gefällt durch ein Wort. Aber Satan wird gefällt. So, und damit bin ich bei der Strategie. Bei der Strategie und Taktik Satans. Wollen wir uns das auch noch einmal verdeutlichen? Er ist ein listiger Bursche. Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Er kommt verstellt. Er kommt nicht offen. Und er kommt unerwartet. Jesus kommt niemals unerwartet, Jesus klopft an. Das ist der Unterschied zwischen Satan und Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt der Herr. Satan ist plötzlich da und gerade dann, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Er liebt die Schleichwege. Methodia, da kommt das Wort Methode her. Heißt eigentlich griechisch Schleichweg. Epheser 6, Vers 11. Das heißt, er zieht immer mit, zieht immer mit. Wenn ein Mensch durch dieses Leben geht, zieht Satan immer mit. Kennen Sie das Bild von Dürer, Ritter, Tod und Teufel? Ja, eine typische Darstellung, ja, wie der Teufel immer mitläuft. Und dieses Bild habe ich bei mir im Arbeitszimmer hängen. Ja. Dieser Ritter, wie der sich überhaupt nicht schert, was da alles hinter ihm und neben ihm herläuft, sondern einfach nach vorne guckt zu seiner Burg, wo er hin soll, zu der Bestimmung seines Lebens. Das ist eine schöne Symbolik, die uns Christen doch Mut macht, unseren Weg zu gehen. Also wie ein Schatten begleitet er die Menschen und sucht sich eben seine Zeit, wo er dann plötzlich, schnell, unerwartet uns irgendein Bein stellt und uns vom Glauben abzuführen versucht. Gucken wir nochmal auf den Sündenfall. Ich sagte vorhin schon, das ist ein Drama, das sich in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder neu ereignet. Man sollte das Sündenfallgeschehen wirklich gut verstehen. Wie Gott hier vorgeht, muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Menschen, die Leben und volle Genüge hatten, die in der absoluten Gottesgemeinschaft lebten, die voll versorgt waren, denen es gut ging. Zwei solche Menschen kriegt der Satan zu Fall. Das ist schon ein Meisterstück, das kann man nicht anders sagen. Und wie funktionierte das? Indem er Misstrauen in Gottes Liebe säte. Ja? Das war der Einstieg. Meint ihr denn wirklich, dass Gott euch diese Frucht nicht gönnt? Das war der Einstieg. Ja? So sät Satan Misstrauen in Gottes Liebe. So geht es immer wieder los. Wenn dieser Gedanke in uns aufkeimt, dass Gott seine Liebe uns in irgendeiner Weise schmälern könnte und schmälern würde und Gott uns irgendwie vergessen hätte, hat schon der Satan seinen Einstieg gefunden. Und wir müssen diesen Gedanken sofort, wenn er kommt, wieder aus der Seele rausschmeißen. Ist ganz wichtig. Ja? Denn Gottes Liebe ist ungeteilt und immer da. Und wenn es uns am dreckigsten geht, ist die Liebe genauso da, wie dort, wo wir jubilieren. Gottes Liebe ist immer da. Und so war der Einstieg und dann kommen die falschen Versprechungen. Er verspricht ja auch ein ewiges Leben. Er öffnet uns die Augen, das heißt, er macht uns zu Augenmenschen. Über die Augen haben wir schon einiges gehört. Eure Augen werden geöffnet. Na klar, die wurden geöffnet. Aber die wurden so geöffnet, dass sie jetzt zum Durchlassventil geworden sind für all die Verführungen dieser Welt und für all die Begierden, die in unserem Herzen wohnen. Ihr werdet sein wie Gott, das heißt ja, ich mache euch autonom. Ich mache euch autonom, denn Gott ist autonom. Was heißt autonom? Autonom heißt, ich setze mir meine eigenen Gesetze. Also, das können Sie alles nachlesen, 1. Mose 3, 1 bis 5. Aber ich wiederhole, die gefährlichste Taktik ist das Säen von Misstrauen in Gottes Liebe. Das ist die schlimmste Gefahr, dass wir meinen, dass Gott uns irgendetwas nicht gönnen könnte, nicht gönnen würde, dass Gott uns vernachlässigt gegenüber anderen Menschen, dass Gott uns versäumt, vergisst, verlässt. Das ist das Gefährlichste. Wenn so ein Denken sich in einem Menschen breit macht, das frisst um sich wie ein Krebs. Und dann müssen wir auch, wenn wir anderen Menschen, die in Nöten sind, helfen wollen, erkennen, ja, wie weit der Teufel schon in ihnen Platz gegriffen hat. Die Liebe Gottes ist unweigerlich und unwiderruflich dokumentiert am Kreuz von Golgatha. Und alles dient uns zum Guten. Römer 8. Ja, also wenn wir die Strategie und die Taktik Satans immer vor Augen haben, dann ist es schon möglich, dass wir uns dann ihr auch entgegenstellen und dass wir sie mit genügend Widerstand dann auch überwältigen. Widersteht dem Satan, dann flieht er. Sobald Satan merkt, aha, hier ist jemand, der sich auf Gottes Wort beruft, der keine andere Autorität kennenlernt, dann versucht er natürlich immer wieder uns neu zu schütteln und zu sichten, aber dann geht er wieder weg. Ist natürlich nicht gesagt, dass er am nächsten Tag nicht wieder kommt. Aber in der versuchlichen Situation wird er jedenfalls wieder verschwinden. So hat er es ja auch bei Jesus gemacht, nicht wahr? Als er dreimal die Festigkeit Jesu gespürt hat, die feste Berufung auf das Wort Gottes, hat er gesagt, nee, im Moment klappt das hier nicht. Ja, hat er sich erstmal wieder verkrümelt und hat dann ja ganz bestimmt auch immer wieder neue Anläufe gemacht. Ich möchte noch auf ein paar Erfolge Satans hinweisen. Erfolge Satans, wie er Fromme doch immerhin lähmen kann. Wenn ich es so recht deute, gibt es Glaubensverführungen und gibt es Herzensverführungen. Fangen wir mal bei den Glaubensverführungen an. Da hat Satan, denke ich, schon immer wieder einige Erfolge. Wenn Christen zum Beispiel abrutschen in einen Leistungsglauben. Wenn sie aus der Gnade fallen und meinen, sie müssten sich jetzt durch besondere Anstrengungen noch bei Gott irgendwie, ja, einen Pluspunkt verschaffen, dann sind sie im Leistungsglauben drin und manchmal geht es ja so schnell, ohne dass man es merkt. Ja? Wir leben aber nicht aus der Kraft unserer Leistungen, sondern wir leben aus der Kraft der Gnade. Insofern ist der Leistungsglauben ein, ja, Meisterstückchen. Oder eine andere Version wäre der Erfahrungsglauben. Dass Christen immer wieder Erfahrungen brauchen. Gemeinschaftserfahrungen, Gebetserfahrungen, ja, und irgendwelche Beglückungen und sich nicht allein auf das Wort Gottes, auf Verheißungen gründen. Denn der eigentliche Glaube ist doch ein Verheißungsglaube, der einfach am Wort Gottes sich festbindet und sagt, Herr, hier steht es und ich glaube, dass du dieses Wort auch an mir erfüllen wirst. Das ist der Verheißungsglaube. Natürlich sind Erfahrungen eine gute Sache, Gebetserfahrungen sind das mit das Schönste, was ein Christ erleben kann. Aber wenn wir uns darauf gründen, wird es schon schwierig. Wir gründen uns auf die Verheißung. Und dann gibt es natürlich eine dritte Fehlform, die nenne ich mal Okkultglauben, wenn man noch andere Offenbarungen versucht anzuzapfen. Wenn man nicht an der Offenbarung im Wort Gottes genug hat. Ja, da gibt es die Anthroposophen, die ihren Rudolf Steiner verehren. Die wollen alle mehr oder minder Christen sein, ja, aber sie zapfen Okkultquellen an. Denn Rudolf Steiner war ein Theosoph, der sich mit durch Medien dann eben auch Erkenntnisse aus der sogenannten höheren oder geistigen Welt verschafft hat. Da rutscht man dann schnell noch hinein oder man landet bei den Mormonen oder was weiß ich nicht. Ja, der Okkultglauben liegt näher, als man denkt. Und schließlich eine vierte pervertierte Form des Glaubens, ich sage mal eben, verführte Glaubensform ist der Verstandesglaube. Der Verstandesglaube, der eben nur das gelten lässt, was ich mit meinem Verstand begreife und was ich sozusagen ja, mit meinen fünf Sinnen dann auch immer wieder feststellen kann. Und dadurch verengt sich natürlich die Bibel ja auf ein Minimum. Ja, viele Theologen, die sind leider im Verstandesglauben noch befangen. Und versuchen eben dann doch ein Christentum zu leben ohne leibhafte Auferstehung, ja, ohne Trinität, ohne Präexistenz, ohne Wiederkunft Christi. Das ist ein Verstandesglauben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja selbst lange Jahre in diesem verengten Verständnis drin. Für mich sind all diese pervertierten Formen im Grunde Erfolge. Das sind Erfolge der Strategie Satans. Aber wir haben ja nun auch schon einiges gehört, dass diese Erfolge zu überwinden sind. Und dann will ich noch Herzensverführungen nennen, wenn Sie mal im Richterbuch nachlesen, in Richter 8, da finden Sie sehr interessante Aussagen über den Gideon. Ja, wie der Gideon doch, obwohl er ein Gottesmann war, im Herzen verführt worden ist. Wie er sich plötzlich interessiert hat, ja, für Gold, wie er sich für viele Frauen interessiert hat, wie er dann seinen eigenen Sohn Abimelech nennt, also wie er sozusagen Königsträume hegt und pflegt. Also das sind dann doch gefährliche Dinge. Mir hat mal jemand erzählt, der ein großes christliches Werk führt mit 800 Mitarbeitern, dass Sex und Geld die beiden großen Probleme sind. Bei seinen christlichen Mitarbeitern. Ja, das sind die Herzensverführungen. Ja. Wenn der Teufel den Glauben nicht kaputt kriegt, dann kommt das Herz dran. Irgendeine Einstiegsschneise sucht sich der Bursche immer wieder neu. So, aber ich möchte nicht diese Bibelarbeit beenden mit einer Erfolgsskala Satans, sondern ich möchte uns noch einmal den Widerstandsplan in Erinnerung rufen. Epheser 6, 14 bis 17, die geistliche Waffenrüstung, ist ja doch nichts anderes als ein Widerstandsplan, der in Christus sich gründet. Christus in seiner vollen Gnade, Christus in seinem vollen Wesen. Denn was uns hier als einzelne Rüstungselemente vorgeführt wird, ist ja nichts anderes als der Christus. Christus in seiner Fülle, den es neu zu entdecken gilt und den es eben auch anzunehmen oder anzulegen gilt. Wenn der Gürtel die Wahrheit darstellt, dann heißt das eben, dass ich die Wirklichkeit mir aufschließen lasse von Christus. Ja. Das ist ja die Wahrheit. Ja. Christus öffnet mir den Blick für die wahre Wirklichkeit. Wenn ich diesen Gürtel umhabe, ja, dann sehe ich die Dinge, wie sie sind. Dann sehe ich sie mit Gottes Augen, dann sehe ich die Verhältnisse, dann sehe ich die Menschen mit Gottes Augen. Dann bin ich wieder in der wahren Wirklichkeit gelandet. Und wenn ich diesen Brustpanzer habe des Heils, dann weiß ich wieder neu, dass dieser Christus mich heilen kann. An Leib, Seele und Geist, dass er mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen heil machen kann. Und heil machen will. Heil ist ja so ein schönes Wort. Vor allen Dingen so eine wunderbare Wirklichkeit. Ja, wir leben in einem Heilungsprozess. Wir können heile Menschen werden durch diesen Christus. Und wenn wir diese Schuhe anhaben, ja, dann empfangen wir den Willen und die Bereitschaft, das Evangelium zu bezeugen. Viele sind ja doch mehr oder minder stumme Hunde, ja, und getrauen sich nicht, gerade auch in der eigenen Verwandtschaft, ein Wort über Christus zu sagen. Aber wenn ich diesen Christus habe und wenn er mir so lebendig ist, dann habe ich einfach die Freude und die Kraft und auch die Fantasie. Und dann habe ich den Schild, und das ist der Glaube, mit dem ich dann auch die feurigen Pfeile Satans abwehren kann. Der Glaube, was heißt Glaube? Glaube kommt von Geloben, nicht wahr? Glaube ist eine personale Verbindungsgemeinschaft auf Zeit und Ewigkeit. Ich gelobe mich diesem Christus an auf Zeit und Ewigkeit. Das ist der Glaube. Und ich mache es immer wieder neu. Glaube ist ja auch so ein Märtyrerwort, nicht wahr? Was glaubt nicht der Mensch alles? Ja, dass es heute Nachmittag wieder regnet. Auch das ist ein Glaube, nicht wahr? Also das ist ja doch ein bisschen wenig. Und dann die Errettung, Die endgültige Errettung, die setzen wir uns wie einen Helm auf. Wir sind errettet. Ja? Wir sind, Paulus sagt in Römer 8, schon verherrlicht. Das heißt, wir haben Anteil an der vollkommenen Errettung. Und wenn wir hier die Augen schließen, dann dürfen wir erwarten, dass ein neuer Leib uns geschenkt wird, ohne Tod, ohne Krankheit, vor allen Dingen ohne Sünde. Ohne Sünde, das ist das Allerschönste an diesem Herrlichkeitsleib. Und dann haben wir noch ein Dolch, und das ist das Wort Gottes. Manche sagen, das ist eine Angriffswaffe, ist keine Angriffswaffe. Der Dolch ist eine Verteidigungswaffe. Ja? Das Wort Schwert ist hier keine schöne Übersetzung. Ja? Es handelt sich um ein Dolch. Der römische Soldat, der hatte einen kurzen Dolch und er hatte einen Spieß, manchmal ein langes Schwert. Aber hier geht es um ein Dolch. Wir wehren den Satan ab mit dem Wort Gottes. Darum geht es hier. Ja? Dazu müssen wir natürlich bibelfest sein. Ja, wir brauchen eine feste Gründung im Wort Gottes. Und dazu möge auch dieses Bibelseminar über Hiob dienen.